Guten Morgen, ich freue mich, dass ich eingeladen sein darf hier in der Gemeinde. Ganz spontan ist gestern, habe ich erst das mitgekriegt, nicht mehr 24 Stunden her. Aber ich freue mich, trotzdem hier sein zu dürfen. Ich will mich kurz vorstellen. Ich heiße Ruben Stahl. Ich bin gerade in der Gemeinde in Bettringen, in der Gemeinde von Willi. Der dürfte hier ein Begriff sein. Ich studiere im BSK in Stuttgart, wo ja auch Willi oder Ewald waren. Genau. Eine Eigenschaft, die ich mitbringen möchte von mir: ich liebe Jesus Christus. Viele von uns würden wahrscheinlich sagen, ja Ruben, damit hast du dich nicht vorgestellt, weil so sind wir auch. Richtig, vermutlich. Ich möchte es ein bisschen präzisieren: ich liebe Jesus Christus aus der Bibel. Viele von euch würden immer sagen, ja Ruben, so sind wir auch. Ich möchte ein Beispiel geben, was sie mit meinen. Ich glaube, dass 150 Psalmen in der Bibel von Jesus reden, dass die ganze Bibel von Jesus redet. Und ein Beispiel dafür möchte ich euch mitgeben. Heute möchte ich mit hineintauchen, nicht in die Psalmen, sondern in eine Bauanleitung. Eine Bauanleitung für den Tempel, genauer für den Bundeslade und für den Sühnedeckel. Da möchte ich euch mit hineinnehmen. Ich möchte euch nicht was von Ikea vorlesen, wie man das aufbaut, wo eine Schraube da und da reingehört, sondern ich möchte euch zeigen, dass dieser Abschnitt, der so trocken doch ausscheint im Alten Testament, Jesus Christus als Inhalt hat. Ich möchte euch damit hineinnehmen, das wunderbare Evangelium, das da drin ist. Stephanus in Apostelgeschichte 7, als der Diakon, in seiner Rede sagt zu den Pharisäern, die ihn anklagen: das, was Mose uns gegeben hat, sind lebendige Worte, die für uns heute geschrieben sind. Und das möchte ich euch mitgeben, lebendige Worte, die Mut geben können für eine Führerscheinprüfung oder die trösten können, wo Menschen gestorben sind. Lebendige Worte, Jesus Christus. Das ist mein Anliegen für heute, das euch mitzugeben. Aber bevor wir den Text anschauen, möchte ich ein bisschen die Grundlage legen, weil doch die Art und Weise, wie ich nachher den Text auslege, nicht überall ganz geläufig ist. Und möchte dazu mit euch in Hebräer gehen und mal schauen, was der Hebräerschreiber uns über den Tempel sagt. Diese Brille wollen wir uns aufsetzen, meine Frau ist Optikerin, da höre ich das ab und zu mal. Ich gebe euch jetzt eine Brille, stelle euch die Sehstärke ein und dann gehen wir ins Alte Testament. Im Hebräerbrief, das Kapitel 9, möchte ich mit uns lesen. Ab dem ersten Vers. Es hatte zwar auch der erste Bund gottesdienliche Ordnungen und ein Heiligtum, das von dieser Welt war, denn es war ein Zelt aufgerichtet, das vordere, in dem befand sich der Leuchter und der Tisch und die Schaubrote. Dieses wird das Heilige genannt. Hinter dem zweiten Vorhang aber befand sich das Zelt, welches das Allerheiligste genannt wird. Zu diesem gehört der Räucheraltar und die Bundeslade, überall mit Gold überzogen, und in ihr war der goldene Krug mit dem Manna, und der Stab Aarons, der gesprost hatte, und die Tafeln des Bundes. Oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Sühnedeckel überschatten, worüber jetzt nicht im Einzelnen geredet werden soll. Ich muss euch sagen, wir sind heute im Wort Gottes ungehorsam. Wir werden heute im Einzelnen darüber reden. Das ist aber das Einzige, hoffe ich, wo wir ungehorsam sind.
Steht ja jetzt.
Ja. Zu seiner Zeit, genau. Da nun dies so eingerichtet ist, betreten zwar die Priester alle Zeit in das vordere Zelt zur Verrichtung des Gottesdienstes, in das zweite Zelt aber geht einmal im Jahr nur der hohe Priester, und zwar nicht ohne Blut, das er für sich selbst und für die Verunreinigung des Volkes darbringt. Damit zeigt der Heilige Geist deutlich an, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbart gemacht ist, solange das vordere Zelt Bestand hat. Dies ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, in welcher Gaben Opfer dargebracht werden, die, was das Gewissen anbelangt, den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst verrichtet, der nur aus Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen besteht und aus den Verordnungen für das Fleisch, die bis zu der Zeit auferlegt sind, da eine bessere Ordnung eingeführt wird. Als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er in das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erwirkt. Wir sehen in diesem Text, es gibt ein irdisches Zelt und einen himmlischen Tempel. Das irdische Zelt war damals in der Wüste, später in Jerusalem als Tempel und dann den himmlischen Tempel. Und der Hebräerschreiber schreibt in Vers 9, das ist ein Gleichnis. So wie Jesus vom Ackerbau spricht und sagt, da gibt es 4 verschiedene Böden, dann meint er keinen Ackerbau, sondern er meint das Herz des Menschen. Und so ist der irdische Tempel ein Gleichnis für den himmlischen. Wir haben keine Ahnung, wie der himmlische aussieht. Wir wissen es nicht, weil noch keiner von uns dort war. Aber was wir tun können, wir können den irdischen angucken und das möchte ich mit euch heute tun und vom irdischen lernen für den himmlischen. Das wäre wie, wenn ich euch ein Bild zeigen würde vom Eiffelturm. Ihr könntet gewisse Sachen lernen. Aber wer in Paris dann ist, der sieht einen viel größeren Eiffelturm. Das ist, was ich heute mit euch machen möchte. Genau, darf ich euch duzen als Gemeinde? Oder soll ich? Ja, gut, okay. Das möchte ich, was ich mit euch machen möchte. Genau, unser Text ist in 2. Mose 25. Dort wollen wir hineingehen. Und ich möchte ihn lesen. 2. Mose 25, ab Vers 8. Gott spricht über Mose zu dem Volk Israel und sagt, sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne, genau wie das Vorbild der Wohnung und das Vorbild all ihrer Geräte, die ich dir zeigen werde. Das ist genau das, was wir gerade im Hebräerbrief angeguckt haben. Mose durfte das Himmlische sehen, quasi der durfte nach Paris gehen, den Eiffelturm sich angucken. Dann kam er nach Ditzing und hat den Eiffelturm an die Wand gemalt, dass wir ihn uns vorstellen können. So war Mose im Himmel und durfte dann nachher, oder war auf der, Gott hat es ihm gezeigt und durfte dann nachher das auf der Erde nachbauen. Vers 10. Sie sollen eine Lade aus Akazienholz anfertigen. 2,5 Ellen soll ihre Länge sein, 1,5 Ellen ihre Breite, 1,5 Ellen ihre Höhe. Die sollst du mit reinem Gold überziehen, inwendig und auswendig sollst du sie überziehen und mache ringsrum einen goldenen Kranz daran. Du sollst auch 4 goldene Ringe für sie gießen und sie an ihre 4 Ecken setzen. Und zwar so, dass 2 Ringe auf der einen Seite und 2 Ringe auf der anderen Seite sind. Und stelle Tragestangen aus Akazienholz her und überziehe sie mit Gold. Und stecke die Tragestangen in Ringe an der Seite der Lade, dass man sie damit tragen kann. Die Tragestangen sollen in den Ringen der Lade bleiben und nicht daraus entfernt werden. Und du sollst das Zeugnis, das ich dir geben werde, in die Lade legen. Du sollst auch einen Sühnedeckel aus reinem Gold anfertigen. 2,5 Ellen soll seine Länge sein und 1,5 Ellen seine Breite. Und du sollst 2 Cherubim aus Gold anfertigen, in getriebener Arbeit sollst du sie machen, an beiden Enden des Sühnedeckels, so dass du den einen Cherubim an einem Ende machst und den anderen Cherubim am anderen Ende. Aus einem Stück mit dem Sühnedeckel sollt ihr die Cherubim machen, an beiden Enden. Und die Cherubim sollen ihre Flügel darüber ausbreiten, dass sie mit ihren Flügeln den Sühnedeckel beschirmen und ihre Angesichter sollen einander zugewandt sein. Die Angesichter der Cherubim sollen auf den Sühnedeckel sehen und du sollst den Sühnedeckel oben über die Lade legen und das Zeugnis, das ich dir geben werde, in die Lade tun. Dort will ich mit dir zusammenkommen und mit dir reden, vom Sühnedeckel herab zwischen den beiden Cherubim, die auf der Lade sind, die auf der Lade des Zeugnisses sind, über alles, was ich dir für die Kinder Israel befehlen will. Wer es denkt, es sind aber viele Informationen auf einmal, sehr gedrängt. Ich habe euch was mitgebracht. Ich habe eine kleine Bundeslade, die ich nicht selber gebastelt habe. Aber so könnt ihr es euch ungefähr vorstellen. Diese Bundeslade, die war... Die Bundeslade war 1,25 Meter lang, hier in dieser Länge, und hier 75 cm breit. Man könnte sie also bequem unterm Arm tragen, das ist ein großer Koffer. Das Problem ist, die ist außen und innen mit Gold überzogen, vermutlich kein Koffer von uns ist das. Das wäre nämlich ziemlich schwer. Also die Bundeslade ist mit Gold überzogen, komplett, sah ungefähr so aus, ob sie wirklich Füße hat oder nicht. Manche sagen ja, manche sagen nein. Ist das für uns heute nicht so wichtig. Genau. Die Bundeslade hatte zusätzlich noch zwei Tragestangen, die in besonderen Ringen an der Stange angebracht, an der Bundeslade angebracht waren. Und da möchte ich mich ein bisschen aufhängen und fragen, warum hatte wohl diese Bundeslade Tragestangen? Was war wohl der Grund dafür? Diese Frage wollen wir behandeln. Ich möchte sie jetzt schon mal in den Raum werfen. Ihr könnt mal darüber ein bisschen nachdenken und wir werden dazu zu einer Antwort kommen. Genau. Können alle sehen, oder? Ja. Vielleicht können wir es ein bisschen schräg hinstellen. Also die Frage stellen wir zurück nach den Tragestangen. Wir werden nachher nochmal darauf zukommen. Genau. Was macht die Bundeslade aus? Was ist der große Punkt, das große Zentrale an der Bundeslade? Genau, ich würde den Sühnedeckel als Gegenstand nochmal ein bisschen separat sehen. Aber der gehört, ist natürlich nachher das Große, was uns wichtig ist. Der Inhalt, habe ich irgendwo hier gehört. Genau, der Inhalt ist das Wichtige. Schaut mal in Vers 16. Du sollst das Zeugnis, das ich dir geben werde, in die Lade legen. Warum das Zeugnis? Das sind die zwei Gesetzestafeln. Das sind unsere Schneidebretter von daheim. Das sind nicht die Gesetzestafeln. Es sind die zwei Tafeln, die Gott Mose gegeben hat. Ich habe mich gefragt, warum verwendet Gott hier das Wort Zeugnisse und nicht Bundestafeln? Er hätte ja auch von den Gesetzestafeln oder was auch immer sprechen können. Weil das Gesetz von Gott ein Zeugnis ist. Das Gesetz zeugt von ihm, nämlich von seiner Größe und von seiner Herrlichkeit. Darauf stellt er sich vor. Ich möchte uns vier Beispiele geben. Wie ist das gemeint? Das erste Gebot. Gott sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Damit sagt Gott, ich stelle mich vor, ich bin der einzige Gott. Ich bin der einzige Gott, den es wirklich gibt. Dass du keine anderen Götter neben mir haben sollst, liegt daran, es gibt keine anderen Götter. Und die Frage, die er damit gleichzeitig den Menschen stellt, ist, was sind deine Götzen, die du in deinem Leben hast? Oder anders ausgedrückt, was ist das Wichtigste in deinem Leben? Du sollst keine anderen wichtigsten Sachen in deinem Leben haben, denn mich. Das ist die Frage, die Gott damit stellt. Paulus im Kolosserbrief sagt, Habsucht ist Götzendienst. Wer andere wichtige Sachen in seinem Leben hat, ist ein Götzendiener und ist nicht so, wie Gott sich vorstellt. Gott sagt mir, ich bin der Einzige. Und am Ende ist Habsucht Lüge, weil ich sage, was anderes ist Gott, nicht Gott, wie der Gott der Bibel. Das vierte Gebot, du sollst den Sabbat heiligen. Darin stellt sich Gott vor, gibt Zeugnis von sich und sagt, ich bin zur Ruhe gekommen. Erinnere dich, ich habe 6 Tage gearbeitet und am 7. Tag bin ich zur Ruhe gekommen. Und er fragt den Menschen, bist du zur Ruhe gekommen? Bist du zur Ruhe gekommen und in die Ruhe eingegangen? Oder meinst du, Mensch, du müsstest arbeiten, du müsstest was leisten, dass ich angenehm bei dir bin? Du müsstest was leisten, dass du in den Himmel kommst? Das ist die Frage, die Gott dabei stellt. Er sagt von sich selber, ich bin zur Ruhe gekommen. Das können wir nachlesen. Aber Mensch, bist du zur Ruhe gekommen? Oder meinst du irgendwie ganz geheim, doch, ich muss noch was tun? Auch das würde es keiner von uns sagen. Gestern Abend hatten wir Hauskreis. Solche Fragen würde keiner beantworten. Ist auch richtig so, weil wir wissen. Aber ist es wirklich so? Gott ist zur Ruhe gekommen. Auf der anderen Tafel sagt Gott, du sollst nicht töten. Das heißt wiederum, Gott sagt, ich habe noch nie jemanden umgebracht, der es nicht verdient hat. Das Wort töten im Mose meint morden, das heißt gesetzloses Umbringen. Gott stellt sich vor und sagt, ich habe noch nie einen Menschen auf dieser Erde umgebracht, ohne dass er es verdient hat. Und die Frage ist, an uns, haben wir schon mal jemanden umgebracht? Der Herr Jesus sagt, Raka, das genügt, um einen Menschen umzubringen. genügt. Gott stellt sich vor und sagt, ich habe noch nie einen umgebracht. Und Mensch, bist du so wie ich? Oder das siebte Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Gott stellt sich vor und sagt, ich werde meiner Gemeinde, meiner Braut auf ewig treu sein. Ich werde nie und nimmer die Ehe brechen. Das ist eine wunderbare Verheißung für die Verlierbarkeit des Heils. Die gibt es nämlich nicht, weil Gott nie und nimmer die Ehe brechen wird. Aber er fragt uns gleichzeitig, Mensch, wem guckst du hinterher? Statistisch gesehen ist jeder zweite Mensch von uns hier im Raum konsumiert Pornos. Jeder zweite Mann von uns. Das sagt die Statistik in Deutschland. Gott stellt sich vor und sagt, ich bin meiner Braut unendlich treu gewesen. Und du, Mensch? Das ist, was Gott Zeugnis von sich gibt und sich vorstellt. Ein Text, der das zusammenfasst, finden wir in 5. Mose, in Kapitel 5. Wir werden gleich sehen, das ist genau im Zusammenhang mit den 10 Geboten. Wir wollen uns dieses anschauen. Diese Worte redete der Herr zu eurer ganzen Gemeinde auf dem Berg, mitten aus dem Feuer, dem Gewölk und der Dunkelheit, mit gewaltiger Stimme, und er fügte nichts hinzu. Und er schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln und gab sie mir. Der Anfang von Kapitel 5 blättert, da sehen wir genau nochmal die 10 Gebote. Vers 23, und es geschah, ich habe den Vers nicht gesagt, Entschuldigung, jetzt sind wir in Vers 23. Und es geschah, als die Stimme mitten aus der Finsternis hörten und der Berg im Feuer brannte, da tratet ihr zu mir, alle Oberhäupter eurer Stämme und Ältesten, und sprach, siehe, der Herr hat uns seine Herrlichkeit und seine Größe sehen lassen. Einen kleinen Teil haben wir gerade reingeschaut. Der Herr hat uns seine Herrlichkeit und Größe sehen lassen. Und wir haben seine Stimme mitten aus dem Feuer gehört. Heute haben wir gesehen, dass Gott mit Menschen redet und damit uns hier im Leben bleiben. Und nun, warum sollen wir sterben? Denn dieses große Feuer wird uns verzehren, wenn wir der Stimme des Herrn, unseres Gottes, noch weiter zuhören, so müssen wir sterben. Denn wer von allem Fleisch könnte die Stimme des lebendigen Gottes mitten aus dem Feuer hören, reden hören und am Leben bleiben? Das ist die Reaktion von Israel auf das, dass sich Gott vorstellt. Gott gibt Zeugnis von sich und sagt, ich stelle mich vor. Und die Reaktion vom Volk ist, wir sind nicht so wie Gott. Wir versagen an seinem Maßstab. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. David wird König, besiegt ein paar Feinde und dann gleich die zweite Aktion, die er macht, er möchte diese Bundeslade nach Jerusalem holen, weil er möchte die Gemeinschaft Gottes in Jerusalem haben. Und er beauftragt zwei, einer davon heißt Usa, und sagt, bringt mir die Bundeslade. Das ganze Volk geht da mit und die zwei sind verantwortlich. Und dann tun die Ochsen, die den Wagen ziehen, die kippen. Weil vielleicht ist die Straße schlecht gewesen oder was auch immer, aber die kippen. Und der Usa geht an die Lade und hebt sie fest, dass sie nicht runterkippt vom Wagen. Dieses gute, teure Stück. Eine richtig gute Motivation. Und was macht Gott? Er schlägt ihn. Dann steht im Text, wegen deines Vergehens wird Usa getötet. Gott erschlägt ihn direkt an dieser Stelle. Im Paralleltext in Chronik steht, er hat ihn erschlagen, weil er an die Bundeslade gefasst hatte. Deswegen hat Gott ihn zerstört. Und David sagt dann, siehe, heute hat Gott eine Trennung zwischen uns und sich geschaffen. Hat eine Trennung geschaffen. Er hat einen Riss gemacht. Man kann es auch übersetzen, er hat durchgebrochen. Was hat er durchgebrochen? Das Gesetz, die Bundestafeln hat er durchgebrochen. Die Stelle ist, wenn du aufschlägst, 2. Samuel 6, 1-10. Gott hat eine Trennung zu seinem Volk gemacht. Und was ist die Reaktion darauf? Was war die Reaktion Davids? Steht, Er hatte Furcht, er hatte Angst vor Gott, vor diesem Gott, der so heilig ist und einfach den Usa erschlägt. Was war das Problem von Usa? Er hat nicht die Bundeslade in den Stangen berührt, sondern er hat direkt an den Körper gefasst. Auf gut Deutsch, er kam dem Gesetz zu nahe. Der Berg Sinai wird abgesperrt durch einen Zaun, den Mose ziehen musste, dass keiner zu nahe kommt. Aber Usa hat an die Bundeslade gefasst und ist deswegen umgebracht worden, weil er das Gesetz Gottes angerührt hat. Weil, man könnte auch sagen, übertragen, Usa hat zu Gott gesagt, ja komm, lass uns doch mal messen. Und Gott hat sich vorgestellt. Und Gott hat zu ihm gesagt, hey, so und so und so bin ich. Und du hast versagt. Und der Sünde sollte der Tod. Deswegen hat Gott befohlen, macht Tragestangen an diese Bundeslade. Die waren vermutlich noch viel länger. Im Salomonischen Tempel wissen wir es, da waren die über 10 Meter lang, die Stangen. Die haben aus dem Allerheiligsten rausgeguckt. Die waren über 10 Meter lang. Das Allerheiligste in der Stiftshütte waren nur 5 auf 5 Meter, das heißt, die waren da auf jeden Fall nicht so lang. Aber sie waren deutlich länger vermutlich. Gott hat eine Distanz zwischen seiner Heiligkeit geschaffen zu sich, zu dem Volk. Wenn ich jetzt mich hinsetzen würde und sagen, danke, ihr habt mir zugehört, dann hätte ich euch hier eine Guillotine hingestellt oder ein Tötungsinstrument, das euch nichts anderes tun könnte, wie umbringen. Wenn ich mir die Bundeslade so anschaue, dann ist sie ein reines Tötungsinstrument, weil das würde kein Mensch überleben. Und deswegen ist es so gut, dass ich weiß nicht mehr, wer es war, das Wichtigste an der Bundeslade ist nicht nachher die Bundeslade, sondern der Sühnedeckel. Und es ist so gut, dass der Text weitergeht. Und es ist so gut, dass eure Predigten länger wie 20 Minuten gehen. Okay, lasst uns zurückgehen in Mose, 2. Mose 25 und den nächsten Vers anschauen. Wer jetzt an diesen Versen gemerkt hat, was Ruben hier sagt, ist nur Last und nur Gericht. Und es macht eigentlich auch keine Freude zuzuhören. Dann sage ich genau, das wollte ich. Mehr wollte ich gar nicht. Wer jetzt drin sitzt und sagt, hey, voll schön, wie der redet, dann betet, dass ihr Ohren kriegt. Gehirn. 2. Mose 25, Vers 17 möchte ich lesen. Du sollst auch einen Sühnedeckel aus reinem Gold anfertigen. 2,5 Ellen sollen seine Länge sein und 1,5 Ellen seine Breite. Wer hat aufgepasst? Wie groß war die Bundeslade, die Abmaße? Genau, und in Ellen umgerechnet, so haben wir es hier. Man kann es auch nachlesen, ist recht einfach. Nein, die Bundeslade. Genau, die Bundeslade ist genau gleich groß wie der Deckel. Der Deckel hat genau die gleichen Maße. Und das ist wunderbar. Das ist das Evangelium in diesem Text. Die haben die genau die gleichen Maße. Warum? Weil es passt genau drauf. Als Johannes der Täufer Jesus auf sich zukommen sieht, dann sagt Jesus zu ihm, jetzt tauf du mich. Johannes sagt, nein, ich kann dir nicht mal die Schnürschuhriemen zumachen. Und dann sagt Jesus einen ganz seltsamen Satz, ich habe ihn lange nicht verstanden. Doch, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt uns, damit alle Gerechtigkeit erfüllt würde. Er sagt, übertragen auf uns, dass der Sühnedeckel nachher genau gleich groß ist wie die Bundeslade. Meine Predigt ist aufgeteilt in drei Teile. Ich habe Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gnade. Und die Gnade Gottes deckt ganz genau die Gerechtigkeit zu. Der Deckel war nicht so drauf, oder? Das wäre ein bisschen komisch, würde es reinregnen. In der Wüste regnet es nicht, okay. Der Deckel war so drauf und hat genau reingepasst. Hat genau die Gesetzestafeln zugedeckt. Ihr könnt euch das vorstellen, ich habe das neulich bei uns in der Jugend gemacht und habe ein Bild gebracht. Nehmt es nicht so ernst, aber ich glaube, es ist, weil es ein bisschen derb ist, gut zu merken. Stellt euch vor, ihr habt daheim eine Katze, die schreit ohne Ende und nervt euch. Und ihr packt sie in eine Kiste, macht einen Deckel drauf und schiebt sie ins Eck. So sind die 10 Gebote. Ist ein böses Bild, Kinder, macht nicht nach, wir haben keine Kinder mehr da. Doch? Ja, okay, ist kein Kind mehr. Ja. Oder wie alt bist du? 13. Ja, Teenie. Aber auch du darfst nicht nachmachen. Wie die Katze dann still wird und keinen Mucks mehr von sich gibt, so sind die 10 Gebote still und geben keinen Mucks von sich. Die können da schreien, wie sie wollen da drin. Die sind abgedeckt. Ich möchte euch das zeigen, wie das Gesetz Gottes abgedeckt wurde und mit euch in einen Text gehen aus Römer 3. Da wird die Bundeslade im Neuen Testament erwähnt. Die kommt zweimal im Neuen Testament vor. Das eine Mal ist in Römer 3, den möchte ich mit euch zusammen lesen. Und den anderen haben wir schon gelesen. Das war Hebräer 9. Und zwar möchte ich in Vers 23 einsteigen. Römer 9, Vers 23. Nochmal kurz, Paulus greift hier quasi nochmal die Bundeslade auf, nochmal das Gesetz. Und sagt, hier stelle ich mich vor in meiner Herrlichkeit. Vers 23. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Das ist, was Gott gesagt hat. Ich gebe mein Zeugnis und ihr verfehlt es. Vers 24. So dass sie geschenkterweise gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnedeckel bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als er Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus Glauben an Jesus Christus ist. Wer mitgelesen hat, vermutlich auch an der Wand, wird sehen, da steht nicht Sühnedeckel, sondern Sühnopfer, Sühneort, ich weiß nicht, was Luther, weiß ich gar nicht, was der da stehen hat. Dieses Wort ist genau das gleiche. Möglicherweise steht es auch in euren Fußnoten, ist genau das gleiche Wort wie in Hebräer 9 und kommt tatsächlich zweimal im Neuen Testament vor. Und im Hebräer 9 wird es als Sühnedeckel identifiziert. Und man kann das an dieser Stelle, wie es manche Fußnoten tatsächlich auch machen, mit Sühnedeckel übersetzen. Jesus Christus ist der Sühnedeckel Gottes. Jesus Christus ist nicht aus Gold und keine goldene Platte, die irgendwo rumgelaufen ist. Das ist auch klar. Aber Jesus Christus symbolisiert diesen Deckel, der, wie wir gesehen haben, sich ganz auf das Gesetz gelegt hat. Er sagt, ich bin nicht gekommen, Gesetze und Propheten aufzulösen, das heißt die Bundeslade wegzuschaffen, sondern ich bin gekommen, sie zu erfüllen. Und Jesus hat sie komplett erfüllt. Und so wurde er zum Sühnedeckel für uns. Dieser Sühnedeckel, haben wir gelesen, Vers 24, ist ein Geschenk. Gott schenkt es. Soll ich fünf warten, oder? Okay. Gott schenkt es, dass Jesus Christus zu unserem Sühnedeckel wurde. Warum? Weil Jesus eben vollkommen gerecht gelebt hat und weil er sich selbst als Opfer gegeben hat, weil er selbst sich da drauf gelegt hat und somit das Gesetz abgedeckt hat. In Vers 24 am Ende steht das Wort Erlösung. Durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Dieses Wort meint das Loskaufen von einem Sklaven. Jesus hat bezahlt, was wir hätten durch die 10 Gebote hätten bezahlen müssen, nämlich den Tod. Das hat Jesus selber getan, damit das Gesetz beendigt. Der große Versöhnungstag in Israel, der Yom Kippur, 3. Mose 16, brauchen wir nicht aufschlagen, lesen wir nicht. Dort ging der Hohepriester einmal im Jahr hinein, das ist ja, was wir in Hebräer 9 gelesen haben, und hat das Blut von dem Opferlamm, Jesus Christus, das Opferlamm, hineingebracht und hat das Blut hier mitten rein draufgetan, auf die Platte drauf. Und so ist Jesus Christus, der sein Leben gegeben hat, um sich da drauf zu legen. Das ist, was der große Versöhnungstag symbolisiert. Wenn ihr vorher bei den Geboten gemerkt habt, ich versag hier und gemerkt habt, dass ich dieser Sühnedeckel, oder wenn ihr schon lange Christus als euren Erlöser angenommen habt und trotzdem die Füße werden dreckig, Jesus hat den Jüngern die Füße gewaschen. Wie nehmen wir diesen Sühnedeckel an? Es ist nicht so, dass automatisch für jeden Menschen, der Gott die Erlösung geschaffen hat. Der Vers sagt uns, durch Glaube und geschenkt. Ich möchte es euch symbolisieren. Ich habe ein Geschenk für euch dabei. Wer möchte es haben? Okay. Durch Glaube und Geschenk.
Ich sage es euch sehr schön, das ist eine Kinderbibel. Ich habe bei meinen Eltern dieses Wochenende, der stand der Anruf, ich hatte keine Zeit, es vorzubereiten. Dann guckst du dir an, manche Bilder sind sehr ausdrücklich, gibt ein gutes Verständnis, aber die Gerichtsszenen sind dafür ein bisschen derb, musst du dir angucken. Vielleicht noch ein. Genau, guck sie mal rein, ja. Durch Glauben und Geschenk. Ich habe jemanden gesehen, der hat die Hand nicht ganz gehoben. Da war der Glaube vielleicht nicht da, ich weiß nicht. Wir haben einen, der hat geglaubt, dass ich hatte. Ich habe es ja nicht hier vorne gehabt, ihr habt es nicht gesehen. Ihr habt das Geschenk nicht gesehen. Hast auch nicht gewusst, was hier kommt jetzt. War auch nicht abgesprochen. Andere vielleicht haben gesagt, hat er wirklich was? Brauche ich das überhaupt? Brauche ich das vielleicht überhaupt? Wer weiß, vielleicht taugt das ja nichts für mich. Ich habe mir überlegt, Kinderbibel, entweder Enkel oder für selber oder für die eigenen Kinder. Irgendwie könnte es immer gut sein. Ich hoffe, das passt. Oder vielleicht hat sich jemand geschämt, nicht die Hand zu heben. Wie ist das mit Christi Blut? Und auch im Alltag immer wieder. Glauben wir wirklich? Lassen wir es beschenken? Verdient hat er es nicht. Hat nichts anderes getan wie jeher. Aber lassen wir es beschenken dafür? Nehmen wir es an? Oder schämen wir uns? Oder denken wir vielleicht manchmal, wir brauchen das gar nicht? Ich kann das wieder selber flicken, mein Fehler, den ich gemacht habe. Die Bibel lehrt uns durch Glauben und als Geschenk bekommen wir die Gnade Gottes geschenkt. Ich habe gesagt, ich habe meine Predigt in drei Teile eingeteilt. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die Gnade Gottes und hier oben möchte ich euch die Herrlichkeit Gottes mit reinnehmen. Und es geht nur in dieser Reihenfolge. Man kann keiner sagen, ich komme von oben und ich brauche nur die Herrlichkeit Gottes. Diese Gnade interessiert mich nicht, das funktioniert nicht. Und ich möchte euch mit hineinnehmen und ein großes Bild, was uns die Bundeslade vorstellt, zeichnen von unserem Gott, den wir haben. Einen großen Gott, den ihr beschrieben habt in den Zeugnissen von der letzten Woche, von der letzten Zeit, der Arbeitsstellen flicken kann, aber der noch viel mehr, der unsere Sünden ausgemerzt hat. Lasst uns zurückgehen in 2. Mose, unseren Text, und diesen Text lesen ab Vers 18. 18 bis 20 möchte ich lesen. Und du sollst 2 Cherubim aus Gold anfertigen, in getriebener Arbeit sollst du sie machen, an beiden Enden des Sühnedeckels, so dass du den einen Cherubim an einem Ende machst und den anderen Cherubim am anderen Ende. Aus einem Stück mit dem Sühnedeckel sollst du die Cherubim machen, an beiden Enden. Und die Cherubim sollen ihre Flügel darüber ausbreiten, dass sie mit ihren Flügeln den Sühnedeckel beschirmen. Und ihre Angesichter sollen aneinander zugewandt sein, und die Angesichter der Cherubim sollen auf den Sühnedeckel sehen. Die Cherubim sind dargestellt hier durch diese 2 Figuren, vermutlich das Schwierigste für die, wo es gebastelt hat. Die Cherubim sind 2 Engel. Eine besondere Art und Weise von Engel, die in der Bibel an verschiedenen Stellen vorkommt. Möglicherweise die erste Stelle, die uns einfällt, ist Eden, oder? Der Cherubim mit dem Schwert, der vor Eden gestellt wird, als der Mensch hinausgetrieben wird. Dieser Cherubim hatte die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Adam in seiner Sünde nicht wieder hineingeht, um den Baum des Lebens zu bewahren, dass er dort nicht hingeht. Der Cherubim hatte eine schützende Aufgabe. Hier in unserem Text lesen wir, die Cherubim sollen den Sühnedeckel beschirmen. Sie sollen darauf Acht geben und deswegen ihre Flügel. Ihr kennt die Geschichte aus dem Neuen Testament, wo Jesus sagt, ich wollte euch sammeln wie eine Henne ihre Küken und den Flügeln. So können wir uns das vorstellen. Die Cherubim auch mit ihren Flügeln, die dort stehen. Die Flügel waren vermutlich deutlich größer wie das hier. Genau. Eine dritte Stelle. In Hesekiel würden die Cherubim nochmal als ein Beschirmender beschrieben. Das ist Hesekiel 28. Genau. Und eine weitere Funktion neben dem Beschirmenden ist, dass die Cherubim Träger der Herrlichkeit Gottes sind. Die tragen den Thron Gottes. Könnt ihr euch vorstellen, wie diese Sänften, die es in Asien ab und zu gibt, da gibt es zwei vorne hinter einer und der trägt dann eine Person, die das Geld hat oder ein König früher. So sind die Cherubim quasi auch, die Gottes Thron tragen und ihn gleichzeitig bewachen. Also Thronträger und Bodyguards quasi sind die Cherubim. Und dazu möchte ich mit uns einen Text lesen aus Hesekiel 1. In diesem ganzen Kapitel werden die Cherubim in verwirrender, bildhafter Sprache beschrieben. Wir haben das mal versucht, mit meiner Frau und meiner Schwägerin, das nachzumalen und das aufzuschreiben. Irgendwann nach ein paar Versen steigst du halt aus und kriegst halt auch nicht mehr hin. Das ist für die, die heute Mittag sagen, ich brauche unbedingt für meinen Kopf, da muss ich austoben, dann lest Hesekiel 1. Ich möchte aber einsteigen in den Ende von den Versen, in Vers 23. Und unter der Himmelsausdehnung, unter der Himmelsausdehnung waren ihre Flügel ausgestreckt, die Flügel der Cherubim, einer zum anderen hin. Jedes hatte zwei Flügel, womit sie ihre Leiber auf der einen Seite und zwei Flügel, wo sie ihre auf der anderen Seite bedecken. Also die hatten mehr Flügel, haben sich abgedeckt, vermutlich, dass sie sich irgendwie beschirmen selber oder so. Sie haben auch ihre Augen abgedeckt, dass sie Gott nicht sehen konnten. Das ist jetzt hier in der Bundeslade nicht das Thema, deswegen wird es nicht dargestellt. Vers 24. Und ich hörte das Rauschen viel ihrer Flügel, wie das Rauschen von großen Wassern und wie die Stimme des Allmächtigen. Wenn sie ging, so gab es ein Geräusch wie das Getümmel eines Heerlagers. Wenn sie aber stillstanden, so ließen sie ihre Flügel sinken. Und es kam eine Stimme von oben aus der Himmelsausdehnung her, die über ihren Häuptern war. Und wenn sie stillstanden, ließen sie ihre Flügel sinken. Und oberhalb der Himmelsausdehnung, die über ihren Häuptern war, war das Gebilde eines Thrones, anzusehen wie ein Sardes. Oben auf dem Gebilde des Thrones aber saß eine Gestalt, anzusehen wie ein Mensch, Jesus Christus, der da sitzt, oben über den Cherubim, über der Himmelsausdehnung. Und ich sah auch etwas wie Goldschimmer, wie das Aussehen eines Feuers inwendig ringsrum, von der Erscheinung seiner Lenden nach oben hin und von der Erscheinung seiner Lenden nach unten hin sah ich, wie das Aussehen eines Feuers, und ein Glanz war rings um ihn her. Wir sehen, wie Jesus in seinem Glanz dort strahlt. Und jetzt wird dieser Glanz beschrieben, wie der Bogen, also der Regenbogen, aussieht, der an einem Regentag in den Wolken erscheint. So war auch der Glanz ringsrum anzusehen. So war das Ansehen der Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn. Und als ich sie sah, fiel ich auf mein Angesicht und ich hörte, wie die Stimme mit mir redete. Genau, wir sehen die Cherubim, über ihnen der Himmel und darüber Jesus Christus in seinem Thron, der leuchtet in allen Farben wie Edelsteine, wie Gold, wie den Regenbogen. Jesus einfach in seiner Herrlichkeit, der dort strahlt. Und das sind, was die Cherubim tragen. Und jetzt die Frage an euch: Was tragen die Cherubim hier an diesem Modell? An diesem Modell ist das hier ziemlich gut dargestellt. Was tragen die Cherubim? Der Deckel ist unter ihnen. Der Deckel trägt sie. Es ist gar nicht so einfach, ihr müsst genau hingucken. Sie tragen nichts. Die Cherubim tragen nichts. Das wäre der Ort gewesen, das haben wir gerade gesehen, wo Gott wohnt. Aber ihr müsst euch vorstellen, der Schöpfer, der diese Welt gemacht hat, der hat nichts in dieser Schöpfung gefunden, wo er sich hätte abbilden können. In seiner ganzen Fülle. Er, der jedes Atom kennt, der jeden Eck auf dieser Erde kennt. Wir Menschen kennen vielleicht so viel. Der Schöpfer kennt alles. Und er hat nichts gefunden, das er dorthin hätte bauen können, das ihn abbildet. Es mag einer sagen, okay, Gott zeigt doch, ich bin wie ein Berg. Richtig, das zeigt einen Aspekt. Gott sagt, nimm doch andere Bilder für sich, ich bin wie eine Burg. Richtig, auch ein Aspekt. Aber Gott in seiner ganzen Größe und Fülle hat nichts, womit er sich abbilden kann. Weil er komplett anders ist wie alle diese Schöpfung. Deswegen ist dieser Platz leer. Deswegen bildet er sich hier nicht ab. Wir sehen das auch, wenn wir seinen Namen angucken. Wie stellt er sich Mose am Dornbusch vor? Ich bin, der ich bin. Ich bin nicht wie Simon, ich bin auch nicht wie Ruben und ich bin nicht wie ihr alle zusammen, nur noch viel stärker. Ich bin auch nicht einfach nur größer oder intelligenter oder älter oder weiser. Und ich bin auch nicht einfach nur liebevoller wie ihr, sondern ich bin, wie ich bin, sagt Gott. Wenn du was suchst, um Gott zu vergleichen, nimm nur Gott. So Gott sagt, ich bin, wie ich bin. Und dieser Gott thront dort. Das geht sogar so weit, dass wir heute nicht mehr wissen, wie sein Name ist. Wir wissen, er heißt Adonai oder so, aber dieser eigentliche persönliche Name, JHWH, wie spricht man ihn aus? Die Zeugen Jehovas, ist keiner da, sonst hätte er sich gemeldet, der würde sagen, natürlich Jehova. Das ist ziemlich sicher falsch. Das ist ziemlich deutlich heute. Die Evangelikalen würden sagen, natürlich, wir sprechen es Jahwe aus. Auch das ist nur eine Vermutung. Wir wissen nicht, wie wir ihn aussprechen. Wir haben einen jüdischen Lehrer am BSK und der sagt, sie wissen es nicht. Und sie können es auch nicht aussprechen. Unser Gott, den wir haben, der ist so groß, er kann sich weder abbilden, noch können wir seinen Namen aussprechen. Jesus Christus ist sein Name. Natürlich, wir können seinen Namen aussprechen in Jesus Christus. Das ist, wie wir ihm begegnen können. Aber selbst Jesus wird in Offenbarung 19, Vers 12 vorgestellt mit einem Namen, den keiner kennt. Was ist das für ein Gott, der auf dieser Bundeslade thront? So unbegreiflich anders, so unbegreiflich groß. Und wir wissen nicht mal, wie wir ihn aussprechen sollen. Er benutzt dann nachher eine Dunstwolke, kondensiertes Wasser, um sich darzustellen. Die Shechina. So, das ist nachher das, wie er sich darstellt. Auch nichts Greifbares. Wenn jemand sagt, hey, ich will den Gott mit nach Hause nehmen, ich mache ein Glas, pack's rein und klappt nicht. Gott ist einfach so anders und so groß. Aber er stellt sich vor in Jesus Christus. Geht mal mit mir in unseren Text zurück in 2. Mose 25, weil es ist nämlich nicht nur so, dass dieser Gott dort thront. Ganz ehrlich, wenn Gott dort wäre und einfach dort gethront hätte, aber nichts mit uns zu tun haben wollte, könnte uns ziemlich egal sein. Würde es uns nicht, weil er uns dann irgendwann richten wird. Aber wenn dieser Gott eine Beziehung mit uns aufbauen sollte, falls das möglich wäre, wäre doch wunderbar, oder? Schaut mal in Vers 22. Dort will ich, Gott sagt, dort will ich mit dir zusammenkommen und mit dir reden, von dem Sühnedeckel herab, zwischen den beiden Cherubim, die auf der Lade des Zeugnisses sind, über alles, was ich dir für die Kinder Israel befehlen will. Dort will ich mit dir zusammenkommen. Das ist das Wort Gottes, das er an Mose gibt, das er zu seinem Volk sagt. Und zusammenkommen heißt es nicht, hey, schön, dass du da bist, sondern zusammenkommen wird auch verwendet, um Ehebünde zu schließen. Es ist ein Zusammenkommen zu einer Beziehung, das er dort beschreibt. Das ist, muss ich schon gucken, in Kapitel 21, Vers 9 wird es so verwendet, dieses Wort. Brauchen wir nicht aufschlagen jetzt. Gott möchte an diesem Ort Beziehung mit uns leben. Dieser gewaltige Gott, den wir letzten Endes nicht mehr ansprechen können, außer Jesus Christus, möchte mit uns Beziehung leben. Könnt ihr verstehen, warum Stephanus davon geredet hat, dass es lebendige Worte sind? Weil hier an diesem Ort können wir wirklich, wir vergängliche Menschen, eine Beziehung aufbauen mit diesem unendlich großen Gott. Ich möchte uns die drei Punkte nochmal zusammenfassen. Wir haben einen Gott, der unendlich gerecht ist. Das stellt uns hier unten dar. Das ist die Grundlage. Er hat eine Gerechtigkeit und da lässt du nichts rankommen. Wer sündigt, muss sterben. Punkt. Das sollte uns in Furcht und in Angst versetzen. Und wer nicht daran glaubt, dann wird es in den Tod versetzen. Wir haben einen Gott, der aber genauso gnädig ist. Gottes Gnade in Jesus Christus, die er uns begegnet, weil er das Gesetz beendigt hat. Weil das Gesetz uns nicht mehr anklagt. Das war diese Katze, die im Karton irgendwo liegt. Und das ist ein Geschenk, das wir annehmen, wenn wir denken, wir brauchen es und wir brauchen es. Und wir haben einen Gott, der unbeschreiblich groß ist, der zwischen den Cherubim thront, der über den Cherubim thront, der unbegreiflich ist, allmächtig, der diese Welt geschaffen hat, der im Grunde unnahbar ist, weil er so anders ist. Und dieser Gott will Beziehung zu uns leben. Dieser Gott hat die Stiftshütte gebaut, hat den Tempel in die Wüste gesetzt. Das haben wir ganz am Anfang gelesen, ich bin nicht darauf eingegangen. Damit er unter ihnen wohne, damit sie zusammen wohnen können. Wie Mann und Frau, wie eine Familie. So möchte dieser Gott uns begegnen. Wem es auf dem Herzen liegt, diesen Gott anzubeten, weil das ist hier nämlich möglich, diesen Gott anzubeten, ihm zu danken, da darf das tun. Ich möchte dann den Abschluss machen. der Vater wärst dir gleich. Ich preise dich, dass wir dich kennen dürfen, dass wir wirklich Beziehung zu dir leben dürfen, weil der Herr Jesus uns erkauft hat. Vater, ich bin dir dankbar. Ich will dich bitten, dass dieses Evangelium in unser Herz dringt, tiefer und tiefer, dass es eine Liebe, ein Dank in meinem Leben bewirkt, im Leben von all den Geschwistern hier. Ich danke dir, dass du dafür dein Geist gegeben hast. Ich danke dir, Vater, dass diese Worte lebendig sind, dass der Jesus das Schönste ist, was es auf dieser Erde gibt. Amen. Eine Frage habe ich noch, und zwar, es gibt keine Bundeslader mehr, aber wenn wir diesem Gott begegnen wollen, wo können wir hin? Zu unserem Herzen, er wohnt in unserem Herzen, genau. Er hat gesagt, an diesem Ort möchte ich zusammenkommen und mit euch reden. Das Reden tut er durch das Wort. Da haben wir diesen Christus, dem wir begegnen können. Dort redet er in keiner anderen Weise wie dort. Das war damals auch schon Christus. Ich lasse die hier stehen, wenn ihr nachher ein bisschen rumgucken wollt oder so. Solange ihr euch nicht an dem Modell begeistert, ich hatte schon manchmal das Gefühl, die Leute begeistern sich am Modell, dürft ihr dann nachher gerne mal reingucken.